Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Verhört. In der heutigen Folge geht es um Vorbilder, um Führung in Teilzeit, um die Entwicklung von der Werkstudentin bis hin zur Partnerin einer Kanzlei und vor allem um die Frage, wie das alles funktionieren soll. Dafür unterhalte ich mich heute mit Cornelia Blum. Cornelia hat die Steuerbranche schon durch ihren Vater kennengelernt und dann ihren ganz eigenen Weg darin gefunden. Über diesen Weg sprechen wir in der heutigen Folge. Wir sprechen über ihre Führungserfahrung, darüber, welche Rolle Mentorinnen und Mentoren spielen und darüber, wie sie es schafft, alles unter einen Hut zu bekommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung auf der Plattform da, auf der ihr diese Folge gerade hört. Das hilft mir, den Podcast noch bekannter zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen. Mein Name ist Florian Weber und ich wünsche euch jetzt viel Spaß im aktuellen Verhör mit Cornelia Blum.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Würdest du dich selbst als Role Model für Frauen in der Steuerbranche bezeichnen?
Naja, ich denke, ich bin vielleicht ein bisschen zu bescheiden dafür. Aber es ist tatsächlich so, dass an vielen Punkten in meinem Leben oder nachher auch als Mutter beispielsweise von zwei Töchtern mir das so ein bisschen Schwung gegeben hat. Also ich habe schon Momente gehabt, wo ich gedacht habe, doch, das mache ich jetzt. Ich möchte für meine Töchter oder für andere Frauen oder auch für eine Sichtweise auf Frauen ein bestimmtes Vorbild sein. Ach, und das hat mir so Rückenwind gegeben in manchen Situationen, ja.
Ist dir das mal gesagt worden, sind mal Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, Cornelia, du bist ein Vorbild für viele Frauen, für viele Mütter?
Also, ich merke das zum Beispiel in meinem Freundeskreis, dass dass halt Freunde sagen, boah, das ist schon krass. Oder ja, meine Freundin, die ist Steuerberaterin und die ist auch Geschäftsführerin und also so an solchen Dingen merke ich, dass ich wohl stolz sein kann. Oder also so direkt, dass jemand zu mir sagt, ah, du bist wirklich ein Vorbild, noch nicht so unbedingt, genau. Aber an anderen Reaktionen schon, ja.
Das ist ja eigentlich eine spannende Rückmeldung, finde ich, gerade auch wenn die so aus dem Freundeskreis kommt, weil durch genau so eine Rückmeldung bekommt man ja vielleicht genau erst dieses Gefühl, das du gerade angesprochen hast, naja, das ist so, dass einem dann auch Auftrieb geben kann, weil das zeigt ja, dass es irgendwie noch nicht so richtig normal ist, dass das, was du gemacht hast, oder?
Ja, vielleicht, genau. Also ich habe mein Freundeskreis besteht zu großen Teilen aus Freunden, die ich tatsächlich schon kenne aus der Kindheit, aus dem Grundschulalter oder so mit 13, 14 kennengelernt und die haben ja dann mein Leben auch mitbegleitet und meine Entwicklung. Ist vielleicht ungewöhnlich, genau. Und ich weiß, dass ich es auch manchmal so hatte, dass, also es kommen ja dann viele Menschen auch auf einen zu und sagen, hey, wie kriegst du das denn alles so unter einen Hut? So als Geschäftsführerin, Partnerin zu arbeiten mit zwei Kindern, die ja jetzt auch noch nicht so alt sind und so. Und dann wird immer bei mir so diese Mom-Guilt ausgelöst sozusagen. Und gleichzeitig, es kommt so ein bisschen darauf an, auf welchem Ohr man das hört. Und ich habe das lange auch auf dem Ohr gehört und fange jetzt langsam an, so das andere Ohr auch zu aktivieren und es einfach auch so anzunehmen. Ich glaube, in vielen, vielen Fällen ist es auch genauso gemeint. Ja.
Sag da noch mal ganz kurz, auf welchem Ohr hast du es lange Zeit gehört? Also wie hast du es wahrgenommen, genau so eine Aussage?
Dass ich immer dachte, oh, okay, jetzt kommt, jetzt wird so mein Schuldgefühl sozusagen angesprochen, dass ich als Mutter ja eigentlich diese Rolle ausfüllen sollte und da jetzt andere Ambitionen habe. Und gleichzeitig ist es aber auch einfach ein Gegenbeispiel, das anderen Menschen Auftrieb gibt und ja, einfach aufzeigt, so kann es auch laufen und viele, viele Wege stehen einer Frau, einer Mutter offen. Genau.
Ja, mit der Einschränkung, dass man sie wahrscheinlich, und da gucken wir sicherlich im Laufe des Gesprächs drauf, eben sehr aktiv auch nehmen muss wahrscheinlich. Also man muss wahrscheinlich genauso dieses Bild aufbrechen, so ein bisschen, was du gerade schon gesagt hast, so von wegen, als Mutter bist du jetzt auch noch Partnerin und wie soll das denn funktionieren und kommen deine Kinder nicht viel zu kurz? Weil aus meiner Sicht ist das einfach eine völlig falsche und eine sehr verzerrte Perspektive, aber die gibt's halt, diese Perspektive, die scheint irgendwie noch sehr präsent zu sein. Und auf der anderen Seite, das eine ist ja, was kannst du selbst tun? Und du kannst natürlich selbst aktiv werden, aber du brauchst natürlich, glaube ich, auch irgendwie einen Gegenpart oder einen Mitspieler, eine Mitspielerin in Form von einer Kanzlei und einem Team, das das Ganze mitträgt. Und das ist ja, glaube ich, bei dir auch Teil dieser ganzen Geschichte. Denn vielleicht gebe ich einfach mal so einen kurzen Ablauf über den kurzen Abriss über deinen Lebenslauf, denn der ist ja wirklich spannend und da ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, du hast es mir super dankenswerterweise nochmal runtergeschrieben, wie dein Lebenslauf so aussieht. Und ich habe natürlich trotzdem auch ein bisschen weiter recherchiert noch, was ich so über dich finden konnte. Und du hast studiert und bist dann, genau, Sozialökonomie. Und ich habe herausgefunden, vielleicht fangen wir da an, du wolltest schon oder hast schon relativ früh Kanzleiluft geschnuppert, weil du bei deinem Vater irgendwie mitgearbeitet hast, richtig?
Also, das stimmt. Mein Vater ist Steuerberater und ich habe in der Schulzeit mal in den Ferien auch ein Praktikum in seiner Kanzlei gemacht. Und das war ja damals noch so, dass man, also ich weiß noch, dass ich sehr viel Ergänzungslieferungen gemacht habe und da irgendwie für mich auch ein System gefunden habe, wie ich da jetzt schnell durchkomme. Aber das muss man ja heutzutage gar nicht mehr machen. Aber ich habe da auch ein bisschen gebucht und so weiter. Ich war immer schon gut in Mathe. Und damals hat mein Vater auch gesagt, Mensch, das könnte doch was für dich sein. Und genau, ich habe ja auch, aber auch meinen Vater in der Rolle als Kanzleileiter und Steuerberater auch erlebt. Neben dem, wie er als Vater auch war und konnte das auch so ein bisschen sehen, was da so auch mit einhergeht. Insofern zu dem Zeitpunkt war ich da noch ein bisschen ambivalent, was den Beruf angeht. Und später habe ich mit dem Sozialökonomiestudium begonnen und im Zuge dessen, ich habe viel gekellnert und mir so mein Geld verdient. Ich habe das auch sehr geliebt. Also dieses mit den Menschen arbeiten, auch Dienstleistungen zu erbringen, anderen Menschen eine gute Zeit zu ermöglichen und so weiter. Das mochte ich immer sehr gerne. Aber während des Studiums habe ich gedacht, jetzt muss mal was her, was auch in so eine berufliche Orientierung geht. Und, ich will nicht sagen seriöse, aber halt schon ein bisschen, was mich auch im Beruf nach vorne bringt. Und dann habe ich mich als Werkstudentin beworben bei Dennis Huget in seiner damaligen Steuerkanzlei, genau.
Und das ist genau der Punkt, der mir nämlich auch aufgefallen ist. Das war 2011. Jetzt zeichnen wir auf was haben wir, also es sind die letzten Tage des April 2025, also 14 Jahre liegen dazwischen. Und das können wir, glaube ich, an der Stelle vorwegnehmen. Du bist heute immer noch oder arbeitest immer noch mit Dennis Huget zusammen.
Ja, genau.
Warum?
Also ich glaube, das passt einfach ziemlich gut. Also ich habe mich unwahrscheinlich weiterentwickelt in der Zeit und habe auch immer die Möglichkeiten bekommen, mich so weiterzuentwickeln. Ich habe mich immer abgeholt gefühlt und konnte mich entfalten, konnte ich selbst sein. Und auch alles drumherum hat sich immer wieder bewegt, so dass diese Konstellation, dass ich zusammenarbeite mit Dennis Hubit, war immer möglich und immer gut.
Ich finde, das ist schon ein Zeichen auch, ne? Wenn man 14 Jahre zusammenarbeitet, das ist ein sehr langer Zeitraum. Ich habe häufig das Gefühl, das ist so gerade, je weiter man in den Generationen zurückgeht, immer ungewöhnlicher, sondern heute finden eben viele Wechsel statt, zumindest auch bei Unternehmen. Und das muss man dazu sagen, Unternehmen hast du ja trotzdem gewechselt, mehr oder weniger, weil sich da ja immer ein bisschen was verändert hat. Ich mache einmal den Abriss gerade kurz fertig, weil dann wissen wir einmal jetzt, wer ist eigentlich Cornelia. Denn es gibt so wirklich interessante Punkte. Den ersten haben wir gerade schon angesprochen, seit 2011 mit Dennis Hugit. Dann hast du nach deinem Studium 2013 erstmal als Steuerassistentin bei NBS Partners angefangen, hast da gearbeitet. Und noch bevor du Steuerberaterin geworden bist, bist du Führungskraft geworden. Das war, ohne dass man sich die jetzt groß merken muss, aber das war 2021. Du hast 2023 dann die Ausgründung aus NBS Partners mitgemacht, bist also da weiter mit Dennis Hugit zusammengeblieben. Mhm. 2023 dann, und da warst du ja aber schon Führungskraft, gucken wir sicherlich auch gleich drauf, da bist du dann Steuerberaterin geworden. Und jetzt ging es rasant schnell, wenn du mich fragst. September 2024 Geschäftsführerin und seit diesem Jahr 2025 auch Gesellschafterin. Also herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Und das ist ja gerade so am Ende, ich finde, man kann so sagen, mit dieser Rolle als Führungskraft eine extrem schnelle Entwicklung auch gewesen, oder?
Ja, vielleicht. Also so, ich denke, dass es so ist, dass es nicht offiziell, aber so im Hintergrund schon verschiedene Situationen gab, die so darauf hindeuteten oder Entwicklungen. Also das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass man Führungskraft wird, sondern das zeichnet sich ja im Laufe der Zeit ab. Und auch, dass man vielleicht erwägt, selbst Partnerin zu werden, ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit abzeichnet. Also ich habe schon irgendwann gemerkt, okay, ich rede voll gerne mit. aber ich bin auch total bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin froh darum, wenn ich andere Menschen begleiten kann in ihrer Entwicklung. Daraus ziehe ich ganz viel, aber auch ich möchte auch so ein bisschen meine Persönlichkeit weitergeben oder sozusagen meinen Stempel aufdrücken. Ist vielleicht eine komische Bezeichnung dafür, aber in dem Feld, also gerade Steuerberatung, eher konservativ gehalten, da gibt es viel Potenzial für Entwicklungen in Bezug auf Gleichberechtigung oder in Bezug auf weg von diesem Konservativen, dass man nur mit einem Titel auf Führungskraft sein kann. Das ist auch so ein Punkt, dass man automatisch, weil man einen Titel hat, eine gute Führungskraft sein soll oder so. Das sind vielleicht alte Denkweisen. Genau.
Ja, absolut. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Gespräch dazu gehabt viele spannende Gespräche schon dazu gehabt, aber Sophie Eichstätt hat im Prinzip genau den gleichen Satz gesagt, den du gerade gesagt hast. Und hat gesagt, diese Annahme, dass man, nur weil man diesen, und dieses nur bitte in Anführungszeichen natürlich, ne, aber nur weil man diesen Titel hat, plötzlich eine gute Führungskraft ist, oder das auch umgekehrt zu betrachten, nur wenn du diesen Titel hast, kannst du Führungskraft sein, das leuchtet mir von vorne bis hinten nicht ein. Also wirklich von vorne bis hinten nicht. Ich kann das nicht verstehen und trotzdem scheint es ja was zu sein, was in dieser Branche noch an, ich kann gar nicht sagen, an wie vielen Stellen, aber an vielen Stellen gelebt wird, weil es begegnet einem ja immer wieder. Ist das bei dir auch so? Begegnet dir das tatsächlich noch?
Ja, ja. Also, oder es ist ja auch damals dann, als ich Führungskraft wurde, so insgesamt nicht unumstritten gewesen. Und da sind auch Hürden aufgetaucht. Also es ist viel, viel einfacher, wenn man einen Titel hat und gleichzeitig Führungskraft ist, weil du hast halt irgendwie nicht nur das disziplinarische Führen, sondern auch das fachliche Führen, was viel einfacher funktionieren kann. Du kannst auch im Arbeiten halt Sachen freigeben und entscheiden, die man vielleicht, wenn man keinen Titel hat, nicht freigeben kann. Wie ist das, wenn ein neuer Steuerberater, eine neue Steuerberaterin bei uns anfängt und die Führungskraft hat keinen Titel? Wie ist da die Akzeptanz? Wie kann es funktionieren? Also all diese Dinge entstehen oder kann man sich ja auch im Vorfeld schon ein paar Lösungsstrategien überlegen, aber da sind halt auch Hürden. Und das ist alles viel einfacher im ersten Moment, wenn man einfach sagt, okay, eine Führungskraft muss auf jeden Fall einen Titel haben.
Die Argumentation kann ich sogar nachvollziehen von der rein strukturellen Betrachtungsweise, weil die Fragen, die sich stellen, die leuchten mir ein. Also natürlich total. Kann ich verstehen, wenn ich jetzt als Steuerberater, der ich nicht bin, aber wenn ich zu dir in die Kanzlei komme und mit einem gewissen Anspruch ja auch, weil ich viel dafür getan habe, diesen Titel zu haben, und ich höre, meine direkte Führungskraft hat keinen Titel, dann will ich gar nicht ausschließen, dass das auch was mit mir macht, so in irgendeiner Form. Aber das ist ja schon sehr krass ein Thema des eigenen Egos, muss man sagen. Also ich mache mal einen ganz plumpen Vergleich, aber dann könnte es mich ja genauso gut stören, dass meine Frau, die möglicherweise, ist egal, was sie beruflich macht, aber dass meine Frau mehr verdient als ich. Das ist ja die gleiche Logik, die dahinter steckt, oder wie? Also.
Ja, oder dass die Beratung von einem Steuerberater erfolgt und das automatisch qualitativ besser sein soll, könnte auch eine Annahme sein. Also genau. Ja, also all diese Dinge, man ist schon sehr konfrontiert mit eigenen Vorstellungen, eigenen Schubladen, die man da so hat.
Es sind totale Glaubenssätze, glaube ich, die dahinter hängen. Und wie gesagt, also ich kann das sogar auf der strukturellen Ebene nachvollziehen. So, was du gerade gesagt hast, die Hürden, würde mich nämlich gleich auch interessieren, wie ihr die ausgeräumt habt, dass du vielleicht Dinge einfach nicht freigeben kannst, weil es dann ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin braucht. Okay, ja, dann müsstest du theoretisch als Führungskraft, die den Titel nicht hat, diese Freigabe nach, ich formuliere es mal ganz blöd, nach unten geben, um es dann von einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin abzeichnen zu lassen. Aber da kann man sich ja auch fragen, ja, und was ist denn dann das Problem? Also kann man doch machen, nur weil du die Führungskraft bist, heißt es ja nicht, dass die unter dir arbeiten, dann in irgendeiner Form schlechter sind oder schlechter gestellt sein müssen oder dann solche Sachen nicht machen dürfen. Wo mir das aber wirklich massiv nicht einleuchtet, ist, wenn man so eine menschliche Perspektive reinnimmt, weil wenn du jetzt voraussetzt, dass jede Führungskraft einen Titel haben muss, dann nimmst du dir ja das Potenzial, dass unglaublich gute Führungskräfte das einfach nicht schaffen, weil sie diesen Titel nicht haben, die aber menschlich vielleicht perfekt geeignet werden oder auch von der Art und Weise des Denkens perfekt geeignet werden.
Total. Und gleichzeitig, das ist ja so absurd, weil die Ausbildung oder die Anforderungen, die an einen Steuerberater, eine Steuerberaterin gestellt werden oder an die Prüfungen machen, die hat überhaupt nichts mit Führungskompetenz zu tun. Gar nicht. Genau. Also das in irgendeiner Form gleichzusetzen ist, ja.
Ja. Ja, ich bin da voll bei dir. Es ist ja eine total fachliche Ausbildung. Und nur weil du fachlich der höchst qualifizierteste Mensch auf der ganzen Welt bist, bist du deswegen nur lang nicht in irgendeiner Form eine gute Führungskraft. Und dass dieses Potenzial, dass man sich das so nimmt, ja, leuchtet mir, wie gesagt, auf der strukturellen Ebene tatsächlich ein, aber darüber hinaus gar nicht, wirklich gar nicht.
Also, was auch noch dazu kommt, ist halt, dass es so eine veraltete Vorstellung geben kann, dass einfach alle Führungskräfte immer erreichbar sein müssen oder auf jeden Fall in Vollzeit arbeiten müssen und so. Also natürlich ist es einfacher. Natürlich ist das einfacher, wenn meine Führungskraft in Vollzeit arbeitet und verfügbar ist und so weiter. Aber dass das gegeben sein muss, überhaupt nicht. Also man muss dann halt ein bisschen drumherum organisieren und flexibler sein und dann ist es auch möglich. Und da wiederum auch. Also wenn ich jetzt sage, eine Führungskraft muss in Vollzeit arbeiten, dann nehme ich mir auch schon ganz schön viel Potenzial, weil ich viele Menschen davon ausschließe, ne?
Total viele. Und da sind wir, glaube ich, wieder absolut in deinem Beispiel. Wir schließen zum Beispiel Mütter und Väter mit Kindern aus. Weil
Ja.
wenn du Kinder hast, ich habe keine, aber man sagte mir, ist es nicht möglich, einfach komplett 100% zu arbeiten, weil du irgendwie ja auch dich um diese Kinder kümmern musst. Nimm mal dann noch an, du bist alleinerziehend oder sowas, dann ist es ja schon absolut
Ja.
ausgeschlossen, dass du in Vollzeit arbeitest. Und damit fallen die alle ja schon mal komplett raus. Die würden komplett rausfallen.
Genau.
Das ist ja auch eine der Hürden, die dir so begegnet ist, weil, das können wir auch sagen an der Stelle, du führst in Teilzeit. Also du hast keine Vollzeitstelle. Du hast vorhin selber schon angesprochen, du hast 2 Kinder, 5 und 10 Jahre alt. Also jetzt auch noch nicht so alt, dass man sagen kann, die sind einen Nachmittag alleine zu Hause, ist kein Problem, ich bin bei der Arbeit, die wissen schon, wie man sich das Essen macht oder so, sondern die sind ja auch noch deutlich jünger. Erzähl mal, wie ihr es beispielsweise geschafft habt, diese Hürde auszuräumen.
Also es ist so, dass ich im Moment tatsächlich in Vollzeit arbeite, aber das ja ganz, ganz lange nicht getan habe und auch als Führungskraft nicht getan habe. Verschiedene Komponenten. Einerseits ist es so, dass ja die anderen Partner, also Ole Dirks und Dennis Hugelt, sind auch Väter und die einfach auch ihre Kinder betreuen. Das heißt, von Anfang an war das halt so, oh, ich muss nach Hause, Kind ist krank, oder oh, ich bleibe heute zu Hause, weil Kind ist krank, oder hey, wir machen den Call und so, hier ist meine Tochter, wie sitzt hier jetzt mit dabei? Oder all diese Dinge. Also das sind so kleine Nuancen, die anderen Mitarbeitenden das eröffnen. Dass das einfach auch von oben sozusagen auch so gelebt wird, dass man nicht nur Mutterschaft hat, sondern auch Vaterschaft, Elternschaft. Und insofern da was eröffnet wurde oder ein Freiraum entsteht für alle Mitarbeitenden. Also man hat kein schlechtes Gewissen bei uns, wenn das Kind krank ist. Ist so. Vor allem im ersten Kita-Jahr. Und genau, und wir schaffen halt eine Flexibilität und wir kommunizieren offen unsere Arbeitszeiten, damit alle wissen, wann kann ich diese Person erreichen und wann eher nicht. Oder ich weiß noch, damals hat Dennis halt genauso irgendwie die Orientierungszeit in der Schule begleitet und so. Und das zeigt ja allen anderen, ah, okay, das geht. Und wenn der das so macht, dann kann ich das auch so machen. Das ist so der erste Punkt. Und genau, wie eben schon gesagt, es gilt, offen zu kommunizieren und auch nicht nur von der Führungskraft, sondern mehr von den anderen Teammitgliedern auch eine gewisse Flexibilität abzurufen und zu sagen, hey, wenn du weißt, die Person arbeitet freitags nicht, dann kannst du vielleicht die Aufgabe, die mit dieser Person zusammenläuft, nicht auf Donnerstagnachmittag legen oder so. Ja, es ist eine Herausforderung, aber letztendlich gestalte ich ja nicht nur den Moment jetzt, sondern wenn meine Mitarbeitenden irgendwann auch in die Situation kommen, Eltern werden und so, dann können die das auch so machen. Dann können alle in Elternzeit gehen. Dann kann trotzdem eine Karriere und eine Entwicklung stattfinden. Und das schaffen wir dann auch.
Ja, das ist, finde ich, jetzt ein sehr, sehr schöner Aspekt, weil da bist du ja genau dann in diesem mit gutem Vorbild vorangehen Thema und ein gutes Beispiel liefern. Weil natürlich, wenn ich das bei dir gesehen habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich zum einen traue, das zu fragen, ob das für mich auch ein Modell ist. Also egal, was man da jetzt nimmt, ne, führen in Teilzeit, Teilzeitarbeit generell, also freitags frei und so. Das funktioniert natürlich besser, wenn ich das bei dir schon gesehen habe. Sonst, glaube ich, hat man schon auch eine Hürde, das anzusprechen, oder würde ich zumindest bei mir annehmen irgendwie, weil, glaube ich, da schon der Aspekt, den du gerade auch genannt hast, einfach mit reinfließt. Man stellt sich ja immer die Frage, was denken jetzt meine Kollegen, wenn ich jetzt freitags nicht da bin und so, oder was denken wohl meine Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt erst das Kita-Jahr zum dritten Mal dieses Jahr anrufe und es ist erst April und mein Kind ist wieder krank und so weiter. Ich glaube, das sind schon Fragen, die man sich stellt, und es wird, glaube ich, nicht leichter, sich diese Fragen zu stellen, wenn von der Gegenseite immer das genau dieses Gefühl entsteht, oh, oder genau diese Haltung da ist, oh, jetzt ist sie schon wieder nicht da oder jetzt ist er schon wieder nicht da.
Mhm. Letztendlich wird das so vorgelebt und eröffnet so einen Weg. Und das, was mir gerade auch noch eingefallen ist, ist, dass es ja nicht nur um Elternschaft geht. Also ich kann ja auch in eine Situation kommen, in der ich pflegen möchte, muss, und insofern irgendwie eine Flexibilität brauche, oder aber mir ist einfach Freizeit auch wichtig.
Absolut.
Oder
ja,
ich merke, dass es mir mental besser geht, wenn ich nicht in Vollzeit arbeite und so. Also da gibt es ja wirklich viele, viele verschiedene Situationen, die da Flexibilität fordern von Arbeitgebenden. Und was ich auch mitbekommen habe, ist, wenn also mir ist das ja widerfahren, dass mir solche Möglichkeiten eröffnet wurden. Also ich hatte krasses erstes Kita-Jahr mit meiner Tochter damals, und ich habe gefühlt, haben mein Mann und ich uns nur die Staffel in die Hand gereicht und organisiert, wer jetzt wie wann zu Hause bleibt und so weiter. Weiß ich noch, dass ich auch relativ schnell ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich jetzt schon wieder mich krank melden muss. Und das wurde ja alles mitgegangen. Mhm. So, und das hat mir totale Sicherheit gegeben, und das schafft ja Bindung. Also, und Loyalität. Also, wenn ich so das auch weitergebe an meine Mitarbeitenden, dann kann ich mir sicher sein, dass einfach noch eine festere Bindung entsteht zwischen uns.
Das ist total interessant. Ich habe nämlich in einer Folge kürzlich, und eigentlich wollte ich es nochmal recherchieren, es kommt raus, dass ich es nicht gemacht habe, aber ich glaube, ich lag auch damals schon richtig. Es gibt so drei Arten von Bindungen von Mitarbeiterinnen ans Unternehmen. Das eine ist die kalkulatorische Bindung, das ist einfach, weil du weißt, ich brauche das Geld. So. Das andere ist die normative Bindung. Dahinter steckt so ein bisschen, die Firma hat mir mal was Gutes getan, ich stehe noch so ein bisschen in der Schuld der Firma. Und das affektive Commitment, und ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst und worauf das abzielt, ist eigentlich die beste Form des Commitments, weil du da eben zu 100% oder almost 100% eben committed bist, weil du weißt, das ist gut hier, ich habe genau solche Möglichkeiten, meine Kolleginnen und Kollegen unterstützen das, ich muss mich nicht schlecht fühlen, also du hast eine extrem hohe Loyalität, und das ist ja das Beste, was passieren kann. Aber ich halte da nochmal dagegen, weil das klingt ja so ein bisschen nach einer schönen, heilen Welt. Und ich glaube da sehr fest dran, dass diese Welt entsteht. Ich glaube wiederum, in der Biologie nennt man das Autopoese, wenn Systeme sich selbst regulieren. Und jetzt bin ich jemand, als Flo, ich nehme einfach mich als Beispiel und wir arbeiten zusammen und mich nervt eh schon, dass du ohne Steuerberatertitel Führungskraft bist. Das nervt mich eh schon, seit es so ist. Und jetzt sind auch noch deine Kinder die ganze Zeit krank oder deine Tochter im ersten Kita-Jahr. Und jetzt bin ich derjenige, der sagt, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt die Zeche bezahlen muss dafür, dass Cornelia ein Kind hat. Ich habe keine, habe ich mich bewusst für entschieden, kann doch nicht sein, dass ich die Zeche zahle.
Welche Zeche denn?
Ja, gute Frage. Die Zeche ist die, dass ich ja deine, also möglicherweise brauche ich dich als Führungskraft und du bist nicht ansprechbar, weil krank. Oder ich muss deine Arbeit im schlechtesten Fall noch mitmachen sogar, weil die nicht liegen bleiben kann, aber du bist ja nicht da.
Das hat zwei Komponenten. Also die eine Komponente ist ja dieses Organisatorische, wo ich glaube, dass man viele Wege finden kann, ne? Also wenn jetzt etwas tatsächlich in den Aufträgen nicht vorangeht, weil mein Kind wieder krank ist, dann müssen wir da eine Lösung für finden, eine Vertretung finden und so weiter. Und was aber das andere angeht, das ist tatsächlich auch schon passiert in der Vergangenheit. So ein Floh gab es dann schon mal sozusagen.
Klar, ja, denke
Florentina vielleicht auch. Aber
ich.
und dann vielleicht auch mal Kante zeigen, ne? Also dass man sagt, oder das ist dann passiert, ne? Dass dann gesagt wurde, nee, das ist bei uns so. Wir wollen das so leben und so sein. Und vielleicht passt es dann nicht.
Ich habe mir fast gedacht, dass genau das die Antwort ist, die du gibst, weil meine persönliche Überzeugung ist, dass das das Einzige ist, was hilft. Und das ist ja vollkommen in Ordnung, dass sich Wege manchmal auch trennen und dass man eben vielleicht mit einer anderen Philosophie draufschaut. Und jetzt bleibe ich nochmal bei Flo und bei diesem Flo, der das eben so sieht. Und diese Meinung kann man mir ja nicht absprechen. So, das ist ja völlig in Ordnung. Ich habe dann das Gefühl, jetzt muss ich schon wieder die Zeche für deine Kinder bezahlen oder so, wie auch immer man das nennen möchte. Aber es passt dann eben nicht zu euch. Und dahinter steckt ja aber wieder ein Wertesystem, nenne ich es jetzt mal, das eben wirklich gelebt werden muss, weil sonst reguliert sich so ein System nicht. Weil ich glaube, das Schlechteste, was jetzt für dich hätte passieren können, wäre, dass Dennis, war das noch NBS-Zeit oder sprechen wir gerade schon von Google DX?
Ja, NBS.
NBS, ja, okay. Genau. Das Schlechteste, was da ja dann passieren kann, ist, dass die Gesellschafter von NBS sagen, ja, eigentlich hast du recht, kann nicht sein, wir müssen mal mit Cornelia reden. Weil das ist dann, ja, was machst du dann? Dann stehst du natürlich blöd da.
Ja, und so entwickelt sich das dann, dass man, ja, ist eigentlich echt ein schöner Moment, weil, oder dieser Prozess ist total super gewesen, weil man halt auch erst im Prozess manchmal die Hürden sieht oder die Herausforderungen, die damit einhergehen. Und man hat aber ein klares Ziel und sagt, so wollen wir sein, so möchten wir zusammenarbeiten. Dann findet man immer Mittel und Wege und muss halt auch manchmal sagen, okay, so sind wir, so bist du. Das passt gerade nicht mehr. Ja.
Es würden ja auch beide Seiten nicht glücklich werden, weißt du? Das ist ja so, wenn wir wieder bei diesem Beispiel bleiben, und du bist oft krank und jetzt nervt mich das, oder du bist, nee, es muss ja nicht mal immer nur krank sein, sondern du hast halt freitags frei, weil du ein langes Wochenende haben willst, so. Und jeden Freitag nervt mich das aber ab, dann werde ich in diesem Umfeld, in diesem System ja auch absolut niemals glücklich werden. Das heißt, man tut sich da ja gegenseitig auch keinen Gefallen
Nee,
und
überhaupt
deswegen.
nicht, genau. Und ich kann ja, also ich kann ja jetzt auch aus meiner Position, die ich heute begleite, das sind halt 20 Menschen, alle Individuen, und ich versuche sozusagen alle glücklich zu machen. Und dass mir das gelingt, ist in Gänze unwahrscheinlich, aber ich könnte da auch nah hinkommen. Und vielleicht könnte ich es schaffen, 15, 16 Menschen recht glücklich zu machen. Und halt vielleicht einige wenige dann nicht. Mhm. Und da muss ich ja auch abwägen. Also ich, das ist ja, wir sind ja eine Gemeinschaft, ein Zusammenschluss aus vielen Individuen und das bedeutet auch immer Kompromissbereitschaft. Und klar hat jeder seine individuelle Sicht auf die Dinge und wünscht sich irgendwie, oh, ich möchte meinen Arbeitsalltag so und so gestalten und ich hätte wirklich gerne alle meine Freigaben am Freitag. So, aber also es gibt ja immer zwei Seiten, die sich bewegen können, ne?
Ja. Ich glaube, das ist wiederum ein bisschen wie in der Politik oder wie in aus meiner persönlichen Sicht wieder gut funktionierenden Partnerschaft. Es ist halt immer irgendwie ein Kompromiss. Aber liegt nicht darin auch eine ganz, ganz große Gefahr, wenn du sagst, du versuchst von 20 Leuten alle glücklich zu machen, weil du hast gerade schon gesagt, wird niemals funktionieren und mir kommt da sofort ein ich finde es eigentlich ein relativ witziges Beispiel, aber mir kommt sofort ein Beispiel in den Sinn. Ich habe einen Freund, der in einem Unternehmen hier in Freiburg arbeitet und die haben irgendwann dann beschlossen, dass sie jetzt so eine Candy Bar einrichten. Das ist quasi ein Benefit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen da überhaupt nichts bezahlen. Und haben dann da massenhaft Süßigkeiten stehen. Und da hat er mir eines Tages erzählt, ja, was aber passiert ist, also da steht so viel Zeug. Und was aber passiert ist, dass die Leute gesagt haben, ich hätte aber gerne noch Duplo. Und mir fehlen diese und jene Gummibärchen und so weiter. Und das finde ich also irgendwie total absurd. Und auf der anderen Seite so ein bisschen der Schritt, wo man hinkommt, wenn man versucht, alle glücklich zu machen, oder?
Ja, voll. Also ich kann das mit dem Duplo voll verstehen. okay, aber stimmt. Stimmt. Also irgendwo hat es halt so eine Grenze, ne? Und wenn es jetzt so bei einer Candybar ist, dann denke ich mir, es gibt ja so verschiedene Richtungen. Die einen sind eher so Schokolade und die anderen sind eher so Gummibärchen. Und dann gibt es noch welche, die mögen auch echt gerne saure Sachen und so. Und da kann man vielleicht ein bisschen schauen, dass man so eine Flexibilität einbringt. Aber nur, weil es einen Menschen gibt, der gerne After Eight isst, können wir da jetzt nicht After Eight einführen und das da vergammeln lassen. Weil diese Person übrigens nur einmal im Monat im Office ist. So eine Basis ist da, also wir wollen alle naschen oder Süßigkeiten. Mhm. Hier in Hamburg sagt man naschen. Und wir wollen alle naschen und wir gucken hier eine breite Masse zufriedenzustellen, aber alles geht halt nicht. Und ist manchmal ein bisschen schade, aber auch ganz cool.
Aus meiner Sicht auch so sein. Also ich finde, After Eight ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich glaube, es gibt wirklich auf der ganzen Welt nur eine einzige Person, die After Eight mag und das ist wahrscheinlich die es erfunden hat, glaube ich. Ja. Anders kann ich mir das nicht erklären, zumindest. Der Punkt, der doch dahinter liegt, Cornelia, ist, dass man doch wahrscheinlich aufpassen muss, jetzt gerade in so einer Rolle, also ich kann das Gefühl, dass man gemocht werden will und dass man Anerkennung für das, was man haben will, total nachvollziehen. Aber die Gefahr ist doch tatsächlich in so ein People-Pleasing reinzukommen, oder? Also wo ich wirklich nur noch versuche, den Leuten alles recht zu machen. Wie schaffst du es in deiner Rolle, das zu vermeiden, dass du also genau da nicht reinrutschst?
Also People-Pleasing würde ich in Teilen auch als recht egoistisch bezeichnen. Also man zieht ja viel daraus, dass man gemocht wird und man hat ja auch ein einfaches Leben, wenn man gemocht wird, sozusagen. Aber hier geht's ja gar nicht nur um mich. Also ich habe ja die Verantwortung für viele Menschen und für das Unternehmen und für die Mandate. Und insofern, muss ich da so manchmal über meinen People-Pleaser-Schatten springen. Und das kann ich auch ganz gut.
Heißt, in den Momenten, wo einfach klar ist, dass man es nicht allen recht macht, sind wir dann wieder dabei, man muss auch mal eine klare Kante zeigen. Und klare Kante meint jetzt nicht immer gleich das Extrem, ne, sondern meint halt einfach Bereiche auch abzustecken.
Ja, also beispielsweise, wir eröffnen den Mitarbeitenden schon wirklich seit langer, langer Zeit die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Wir haben damals, eine Kollegin hatte das angeführt, also dieser Fachkräftemangel herrschte ja schon sehr lange. Und vor, also noch lange vor Corona, hat eine Kollegin gesagt, hey, wenn wir sagen, explizit sagen, arbeitet doch aus dem Homeoffice heraus, dann sprechen wir viel mehr Menschen an. Also um jetzt im Klischee zu sein, eine Mutter, die in Teilzeit arbeitet, weil sie nachmittags die Kinder betreut, die kann aus dem Speckgürtel des Speckgürtels von Hamburg nicht für eine Teilzeitstelle immer reinfahren. Wenn
Absolut
wir
klar.
aber sagen, vielleicht machst du es nur einen Tag möglich in der Woche und ansonsten arbeitest du aus dem Homeoffice, dann sagt sie, ja, ich bin dabei. Und das hat total gut funktioniert damals für uns. Und insofern war halt auch Corona jetzt für uns in Bezug auf Homeoffice und so keine Herausforderung. Und wir halten das immer noch so. Also wir haben Mitarbeitende, die wirklich aus dem Speckgürtel des Speckgürtels kommen und die von vornherein gesagt haben, ich schaff's vielleicht einmal im Monat oder ein, zweimal die Woche. Total fein, mache ich ja auch so. Also, dass das irgendwie sich wieder zurückentwickelt, völlig utopisch. Aber und dann ist es zum Beispiel so, dass ich nicht gleichzeitig hier ein Büro vorhalten kann, in dem ich 20 Arbeitsplätze habe. Und da muss man sich leider arrangieren. Ist so. So, also wir haben hier ein Buchungssystem. Die Mitarbeitenden buchen sich ein, wenn sie ins Büro kommen. Und wir haben 14 feste Arbeitsplätze und so ein bisschen flexiblere Sachen. Also letztendlich würden die 20 Leute hier locker Platz finden, mehr oder weniger komfortabel. Genau, aber das sind so Kompromisse, die man dann gehen muss. Und dann ist auch viel Kommunikation, also weil dann kommen halt Menschen und sagen, hey, ihr wollt hier ein Team-Meeting machen oder wir machen ja einmal im Monat die Tafelrunde, wo wir zusammen Mittagessen und das mit einem Workshop verbinden. Das sind dann so unsere Nadelöhre. Und dann kommen auch Mitarbeitende und sagen, hey, jetzt habe ich hier keinen Platz und keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, vielleicht können wir irgendwie eine Lösung finden. Vielleicht kommst du erst zum Mittag rein und arbeitest im Nachmittag, wenn die einen schon wieder weg sind oder so. Ist ja nur ein Tag im Monat, wo das dann mal so ist.
Und das ist ja auch also ich kann es irgendwie total nachvollziehen. Also natürlich würde ich auch am liebsten immer gerne ins Studio und irgendeine Aufnahme machen, wenn es mir gerade passt. So, natürlich ist das so. Völlig klar. So, mir passt Freitag um 10 Uhr fürs Gespräch mit Cornelia gut. Also möchte ich da ins Studio. Ja, wenn man aber natürlich nicht der Einzige ist, der das hat, dann funktioniert das eben nicht. Und natürlich ist das irgendwie so persönlich nervig. Auch ist es nervig, wenn ich da ins Büro komme und ich habe keinen Schreibtisch. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen ja weiß gar nicht, ob das ein menschliches Problem ist, aber es kommt mir oft so vor, dass man sich da natürlich auch Probleme macht, wo eigentlich keine sind, ne? Weil an 4 von 5 Tagen nervt es mich eigentlich gar nicht, weil ich profitiere davon und ich profitiere ja auch davon, weil das, was man an Bürofläche spart, möglicherweise dann fürs Mittagessen ausgegeben werden kann. Aber trotzdem hängt man sich dann an genau diesem einen Moment auf, wo es halt nervig ist, dass es nicht funktioniert. Aber da ist es halt genau wieder der Kompromiss und anders funktioniert es ja auch nicht. Glaubst du, dass die Art und Weise, mit der ihr arbeitet und das klingt ja jetzt hier an ganz vielen Stellen schon durch, das ist ja bei euch offensichtlich ein ganz großes Kulturthema und das ist eine Art und Weise der Zusammenarbeit und des gegenseitigen Verständnisses, dass das auch beim Thema, das du gerade angesprochen hast, Fachkräftemangel hilft? Also spürt ihr den oder habt ihr damit gar keinen Stress?
Wir haben damit gar keinen Stress.
Verrückt,
Also
oder? Die
gerade
ganze
ich gar
Branche
nicht.
schreit oder viele in der Branche schreien Und dann gibt es
Ja.
Kanzleien, wie können wir nochmal nennen, 900 Grad beispielsweise oder wie Huguette und Dirks und sicherlich auch ganz viele andere, mit denen ich auch wahrscheinlich noch gar keinen Kontakt hatte,
Ja.
die davon nichts merken.
Stetiger Wandel, ne? Und man kann sich überlegen, ob man sich auch entwickelt oder vielleicht nicht. Oder ob man da Möglichkeiten hat oder vielleicht nicht. Also es gibt super viele Ideen oder auch wirklich, die in Umsetzung sind. Zum Beispiel so eine 4-Tage-Woche, wie attraktiv ist das bitte? Also, genau, 900 Grad auch echt vorne mit dabei in vielen, vielen neuen Dingen. Und ich glaube, das macht schon was aus. Also wir sind, das ist so, ich glaube, ich bin da in einer Blase, ne? Weil ich denke, hä, natürlich arbeiten wir hier irgendwie in Teilzeit und egal ob Führungskraft oder nicht oder na klar, kannst du in zu Hause arbeiten und nee, wir setzen hier nicht irgendwie 2 Tage in der Woche, muss man aber ins Büro kommen oder so. Nein. Und viele, viele andere Dinge, die da, glaube ich, gibt es sehr, sehr große Unterschiede in den Kanzleien und dass das immer nicht immer so möglich ist oder dass man halt das manchmal auch gar nicht so umsetzen kann, wie man es gerne umsetzen würde. So verstehe ich auch.
Klar.
Aber ich glaube, also ja, das ist ja ein großer, großer Kompromiss, der da letztendlich gefunden werden muss, ne? Also ich brauche Arbeitskraft und dann kann ich entweder das irgendwie so machen, wie es vor 20 Jahren, 20, 30 Jahren noch war. Das ist halt einfach ein Arbeitgeber, also war ja viel auch Arbeitgebermarkt. Und das hat sich halt total gedreht. Dann kann ich mir überlegen, wie ich mich drehen kann oder vielleicht auch nicht. Das denke ich, ja.
Nervt's dich, wenn du dann in Fachzeitschriften oder auf Kongressen, Messen und so weiter diese Fachkräftethematik, um einfach dabei nochmal zu bleiben, hörst? Oder kannst du das müde weglächeln und sagen, naja, ihr seid selbst schuld?
Ich denke nicht, dass man immer selbst schuld ist. So, das würde ich nicht sagen. Ich verstehe es auch. Ich finde auch andere Dinge irritierend in diesem Zusammenhang. Also auch von der Steuerberaterkammer zum Beispiel oder so, da könnte man ja auch mal drüber nachdenken, also ob es immer noch so sein müsste, dass die Prüfung so ausgestaltet ist, wie sie ist, oder ob man vielleicht sagt, das wird jetzt bei den Wirtschaftsprüfern vielleicht auch ganz gut gemacht, vielleicht könnte es auch was für uns sein, oder dass man das halt immer diese Quoten so krass sind, die Durchfallquoten nach wie vor so sind, wie sie sind. Man merkt auch, glaube ich, dass viele Leute, es ist ja auch gar nicht mehr so, dass alle, die im Beruf sind, auch sich so weiterentwickeln wollen. Es gibt auch Menschen, die sich ganz bewusst dagegen entscheiden und sagen, man hat einfach gar nicht diese Verantwortung tragen oder ich will gar nicht irgendwann Chefin werden. So. Also,
ja.
Genau, also ich glaube, da sind ganz viele verschiedene Themen, die da ineinander laufen.
Eine Frage beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Es sind so zwei Themen, Cornelia, die ich noch habe, die ich gerne noch mit dir besprechen würde. Das eine ist, du hast relativ eingangs unseres Gesprächs gesagt, das war über die Zeit, in der du bei deinem Vater gearbeitet hast, so als Schülerin und so weiter im Nebenjob, da hast du gesagt, ich habe auch gesehen, was das bedeutet, die Arbeit in der Kanzlei, so abseits davon, dass er dein Vater war und so. Würdest du heute in der Kanzlei deines Vaters arbeiten, so wie sie damals war, so wie du sie damals kennengelernt hast?
Ähm, Also mein Vater ist der wird sich, glaube ich, nie von diesem Beruf so lösen wollen. Also der hat seine Kanzlei mittlerweile verkauft und arbeitet noch sozusagen nebenher. Und ich weiß, dass mein Vater sehr guter Chef war. Also der hatte, die Kanzlei war ein bisschen größer als unsere jetzt. Er hatte sich auch zusammengetan mit einem Steuerberater aus Zwickau. Also mein Vater hatte eine Kanzlei in der Nähe von Koblenz. Das war zum Beispiel so ein Aspekt, weswegen das für mich nicht in Frage gekommen ist, weil ich ja schon relativ lange hier im Norden lebe und auch hier aufgewachsen bin. Und diese Örtlichkeit war jetzt für mich keine Option, da nach Rheinland-Pfalz zu ziehen. Genau, aber ich weiß, dass mein Vater ein guter Chef war. Der hatte sehr, sehr lange dieselben Mitarbeitenden und hat sich viel für sie eingesetzt, hat auch viel dafür getan, eine gute Führungskraft zu sein. Also hat sich viel fortgebildet da in diesem Bereich.
Also ist da nicht so die, ich nenne es mal klassische Kanzlei. Also er steht jetzt für dich nicht auch für dieses ganz klassische, ich sag mal eher hierarchische und so weiter.
Ja, es ist schon so ein bisschen, also mehr alte Schule so. Aber ich glaube so für aus der alten Schule raus sozusagen wirklich an der Grenze zum Modernen. So okay. Will ich
bezeichnen, ja. Das ist nämlich genau der Bogen, der mich jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs noch interessiert, weil was mich wirklich nochmal so prägnant interessiert ist, was macht ihr bei Huget und Dirks aus deiner Sicht anders? Was macht euch so besonders, dass ihr das hinbekommt, dass Führung ohne Titel möglich ist, dass Teilzeitarbeit möglich ist, dass Führen in Teilzeit möglich ist, dass alles, über das wir heute gesprochen haben, dass Fachkräftemangel keine richtige Rolle spielt. Wie? Ich glaube, das ist das, was ja viele wissen wollen. Wie geht das?
Naja, also das geht mit Flexibilität und Kreativität im Kopf. Weil ich muss erstmal rangehen mit dem Gedanken, alles geht. Und ich glaube, das ist so eine Herangehensweise, die viele nicht machen. Also da ist so, von vornherein sind Grenzen gesetzt und das tun wir nicht. Oder es ist sehr viel, habe ich ja schon oft gesagt, es ist oft einfach, eine Schublade aufzumachen und das zu sortieren und so. Und unser Berufsstand ist halt ein sortierender und ordentlicher Berufsstand und dann neigen wir alle dazu, vielleicht, wenn ich jetzt mal so in meiner Schublade bleiben darf. Genau, und das ist auch manchmal anstrengend, halt so kreativ oder so flexibel zu denken und erstmal heranzugehen und sagen, alles ist möglich. Aber das hat uns schon so viel geschaffen. Und das wird es auch weiterhin tun. Ich glaube, das ist das Besondere bei uns.
Heißt, ich brauche aber auch manchmal einfach oder wahrscheinlich sicher oft irgendwie so ein bisschen ein Vertrauen, dass die Dinge schon gut werden, so dass man überhaupt dran glaubt, überhaupt loszulaufen und sich auf den Weg zu machen. Und wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen Durchhaltevermögen, oder? Weil Dinge nicht beim ersten Mal funktionieren, sondern dann muss man nochmal eine Lösung überlegen und nochmal um die Ecke denken und da muss man wahrscheinlich dranbleiben einfach, oder?
Ja, also man kann ja auch mal was ausprobieren. Also und weißt du, so ein Papierschiffchen auf den Weg bringen und entweder es kommt ans andere Ufer oder mal geht's halt unter. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht noch mal eins losschicken kann oder noch mal was verändern kann. Oder also, ja. Also ich glaube, es braucht auch ein bisschen Mut. Und wir haben ja einfach auch ein tolles Team. Und das würde nicht funktionieren, wenn unser Team nicht das zurückspielen würde und auch sich einbringen würde, so wie ich es früher schon als Werkstudentin tun konnte. Ich konnte mich einbringen. Und das ist halt auch klasse, ne? Dass man immer wieder ein Feedback bekommt und ein offenes, kritisches Feedback. Ja.
Ja, total. Ich habe mal ein Interview gehört, wahrscheinlich habe ich das an irgendeiner Stelle in diesem Podcast auch schon erzählt, mit Giovanni Di Lorenzo, dem Chef der Zeit. Und der hat über ein Meeting der Chefredaktion, glaube ich, berichtet, wo eine Grafikerin ein Foto für das Cover entworfen hat. Und er war da erstmal nicht, also ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen, aber er war ja erstmal kein Fan davon. Und dann hat diese damalige Praktikantin zu ihm wohl gesagt, Herr Di Lorenzo, Sie sehen das falsch, und hat ihre Perspektive da nochmal dargelegt, wo ich, da habe ich beim Hören schon gedacht, ach du liebe Zeit, okay, mit dem Chef der Zeit weiß ich nicht, ob ich mich das getraut hätte. Und er fand aber das total cool und hat, die hat dann auch Großkarriere gemacht, soweit ich das erinnere, und fand das total gut, dass sie das gemacht hat. Und das finde ich, jetzt hast du nämlich gerade so fast in einem Nebensatz einen extrem relevanten Aspekt angesprochen, weil du hast dich als Werkstudentin, wo du ja wirklich ein ganz kleines Licht in dieser Hierarchie bist, wenn man mal so in diesem klassischen Verständnis bleiben will, schon das Gefühl gehabt, dich einbringen zu können. Und ich glaube, da sind wir wieder beim Commitment. Das macht extrem was. Das macht was.
Total.
Und diese Augenhöhe herzustellen, ist, glaube ich, wahrscheinlich eine der besten Recruiting- und Bindungsmaßnahmen, die du machen kannst.
Ja, genau. Also, und das ist halt, das habe ich selbst erlebt aus der anderen Perspektive. Und diese Möglichkeit möchte ich auch schaffen. Also, ja, für zukünftige Mitarbeitende oder für die, die da sind. Und ja, auch zum Teil schon echt lange bei uns sind. So.
Ja, das ist ja auch dann ein Zeichen, dass es nicht ganz schlecht sein kann, ne, wenn Leute lange bleiben. Und dadurch, dass du das lebst, und da sind wir, glaube ich, dann wieder bei dem vom Anfang, ich gebe dir die Frage gleich nochmal, dadurch, dass du das selbst erlebt hast, kannst du es auch heute leben, und alle, die jetzt kommen, erleben es ja so wie du damals als Werkstudentin. Und dann sind wir wieder bei so Sachen wie sich selbst regulierenden System und solche Themen, weil du lebst es weiter, die lernen das auch kennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die das auch weiter leben oder vorleben, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch.
Ja, das wäre cool. Das wäre cool, wenn das am Ende so möglich ist, dann wäre das wirklich ein Traum für mich, der damit in Erfüllung geht, ja.
Das kann ich total nachvollziehen. Und da müssten wir wahrscheinlich in, ja, 5 oder 10 Jahren halt nochmal sprechen, ne, und müssten gucken, ob es genauso war. Aber das ist nochmal meine letzte Frage. Ist genau die gleiche Frage wie die, mit der ich hier reingegangen bin. Cornelia, würdest du dich als Role Model bezeichnen?
Ja, also das ist, ja, wahrscheinlich hast du ja recht.
Es ist so schön, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen ja das Bild nicht, aber so wie das gerade aussah auf deinem Kamerabild, war das so, die Bescheidenheit kämpft gegen den Wunsch, dass es ja eigentlich so ist. So sah es gerade ein bisschen aus.
Total, also genau, ich sehe das halt immer so, das hatte ich ja am Anfang gesagt mit der Bescheidenheit, die da auch so gegenspricht. Weil ich es halt so sehe, ist es ja so, ich kann ein Bild abgeben und dieses Bild wird gesehen. Und wie dieses Bild gesehen wird, darauf habe ich keinen Einfluss.
Null, ja.
Aber wenn das letztendlich so ist, dass das, was ich als Bild abgeben möchte, auch das ist, was gesehen wird, dann ist es schon großartig. Also ja.
Ich finde es auch, und also bin da ganz auf deiner Linie, und das ist auch ein bisschen fies, weil ich würde diese Frage auch niemals mit einem Ja beantworten. Also auch ich würde niemals dahinstehen und sagen, ja, absolut, ich bin ein Role Model. Auf der anderen Seite ist es eigentlich schade, dass man das nicht tut, weil irgendwie für mich klingt es eben genauso, als wärst du das, und als ist es so, dass du als Role Model dienen kannst. Und dann ist es eben, glaube ich, auch wichtig, das zu tun und Trotzdem glaube ich eben, dass du genau das tust mit der Art und Weise. Und ob man es dann so nennt oder nicht, ist am Ende wahrscheinlich auch egal. Aber das weiterzuleben und sich da, glaube ich, auch nicht unterkriegen zu lassen, das ist wahrscheinlich ganz entscheidend.
Ja, danke.
Ja, ich habe zu danken. Für mich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Toll, auch diese Seite irgendwie zu sehen, als jemand, der ja schon auch provokant kritisch oft auf die Steuer Branche schaut und ja schon auch den einen oder anderen Vorwurf mal formuliert hat in der Vergangenheit und so.
Ja.
Finde ich total schön zu sehen, dass es diese tollen Beispiele gibt und dass Dinge auch anders sein können und dass sie sich auch in Zukunft immer weiter verändern werden.
Ja, das wünsche ich mir auch, ja.
Insofern ganz recht herzlichen Dank, Cornelia, dass du dir heute am Freitag die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir in 5 oder 10 Jahren nochmal sprechen, ob dieses Role Model sich irgendwie verbreiten konnte. Und da bist du ja nicht die Einzige. Da gibt's, haben wir gesagt, andere Kanzleien, die viele Dinge auch schon richtig machen. Aber das wäre ja eigentlich richtig schön. Da hoffe ich drauf und sage vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke, es hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Und ich freue mich auch, dass ihr zugehört habt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und bis dahin sage ich ciao.
Tschüss.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.